SWR Kultur. Vor Ort.
Willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Ich bin Katharina Borchert und wir machen uns heute auf den Weg in den Nahen und Mittleren Osten nach Persien und Mesopotamien. Heiß begehrte, um nicht zu sagen schwer umkämpfte Regionen bis heute. Der Autor Olivier Guess ist zu Gast, spezialisiert auf europäische Geschichte und Politik, aber mit weitem Blick nach Osten. Er ist nicht nur Autor vieler Artikel, sondern auch einiger Bücher, eines etwa über den KZ-Mediziner Josef Mengele, und er ist Autor des Drehbuchs für den preisgekrönten Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Sie erinnern sich vielleicht, die Suche des Generalstaatsanwalts Fritz Bauer nach dem Kriegsverbrecher Adolf Eichmann. Im Zentrum dieser Bücher stehen, Sie merken es, konfliktreiche Figuren der jüngeren Zeitgeschichte. In Olivier Guess' neuem Buch nun steht wieder eine komplexe Figur zentral, diesmal eine Britin, die Nahostdiplomatin Gertrude Bell. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts die erste Frau auf so einem Posten, 1868 geboren, als junge Frau erstmals in Persien, später in Mesopotamien tätig. Die Welt in ihren Händen heißt Olivier Guess' neues Buch, das sich Roman nennt, aber doch sehr viel mehr ist. Darüber sprechen wir heute Abend. Herzlich willkommen in Stuttgart, Olivier Guess.
Dankeschön.
Ja, Sie haben bislang viel über Deutschland geschrieben. Gertrude Bell aber ist Britin, eine Frau aus der Upper Class, im Norden von England geboren, in eine der reichsten Familien ihrer Zeit. 1926 in Bagdad gestorben, vor genau 100 Jahren. Sie haben ein dickes Buch über Bell und ihre Zeit geschrieben, haben viele Jahre ihres Lebens am Schreibtisch verbracht mit ihr. Warum Gertrude Bell?
Guten Abend. Es ist eine gute Frage. Ich habe auch mich dieser Frage manchmal gestellt. Ich würde sagen, dass ich habe viel über Deutschland geschrieben, jetzt ist es aber über das britische Empire, aber ich schreibe immer, glaube ich, als Europäer. Und schon von 30 Jahren hatte ich diese Perspektive. Und dann habe ich als Journalist im Nahost angefangen, vor etwa 25 Jahren. Und in 2003 gab es natürlich den Krieg, wieder einen Krieg in Irak. Und in ein paar Zeitungen aus Großbritannien habe ich Gertrude Bell entdeckt. Und es gab ein Foto, ein fantastisches Foto. Dieses Foto wurde in Kairo im März 21 genommen. Diese Kairo-Konferenz war extrem wichtig. Es war mit Winston Churchill, der sehr jung war an der Zeit, relativ jung war. Sein Berater war Lawrence von Arabia. Und am Ende der Konferenz gab es eine Gruppenfoto. Und es gibt natürlich nur Männer und zwei Löwe und eine Frau. Und ich habe mich gefragt, wer ist diese Frau? Was macht sie auf diesem Foto? Und natürlich, das war Gertrude Bell. Und an der Zeit habe ich ein bisschen über ihr Leben gelesen. Und das war unglaublich, was sie gemacht hatte. So, sie haben gesagt, dass sie aus einer sehr reichen Familie kam. Sie war auch eine der ersten Frauen, die in Oxford studiert hatte. Sie wurde nicht verheiratet. Sie war eine extrem wichtige Alpinistin in der Schweiz. Neben Bern gibt es eine Gertrudspitze, weil sie war die erste auf diese Berge. Dann war sie eine relativ wichtige Archäologin, eine Spionin, und sie hat Irak gegründet nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. So, ich erinnere mich, es war wahrscheinlich ja April oder Mai 2003, ich war mit einem Freund und ich habe gesagt, ich würde sehr gerne einmal einen Roman über diese Frau schreiben. Dann habe ich Bell vergessen, ich habe den Nahost verlassen, ich bin nach Berlin umgezogen, dann habe ich über deutsche Geschichte oder Deutschland angefangen zu schreiben. Und dann 15 Jahre später habe ich ein Buch von Jean Rollin gelesen, ein französischer Schriftsteller, und das Buch heißt Hormuz. So, die Straße von Hormuz.
Jetzt in aller Munde.
Genau, die berühmteste Straße der Welt heute. Und auf einer Seite gab es den Namen von Gertrude Bell. Ich hatte ganz anders angefangen. Und ich habe wieder diese Foto von Kairo gedacht und ich bin zum mein ehemaliger Verlag, Grasset, und ich habe gesagt, ich möchte die Geschichte von dieser Frau schreiben, aber auch durch die Geschichte dieser Frau das Geburt von unserer Modernität, das Geburt von dem modernen Nahost, das Geburt von unserer Beziehung zu dieser Region, weil diese Region für mehr als 4 Jahrhunderte fast vergessen war. Es hat so angefangen.
Ja, tatsächlich kommt die Kairo-Konferenz in Ihrem Roman auch vor. Sie beschreiben das sehr anschaulich. Darf ich, bevor wir weiter über Gertrude Bell sprechen, einmal kurz nachfragen zu Grasset, weil es gab hier schon so ein bisschen Murmeln im Raum. Mhm. Ich glaube, viele haben verfolgt, dass es um den französischen Verlag Grasset einen kleinen Skandal gibt, großen Skandal vielleicht auch eher. Hinten gibt es einen Büchertisch, da gibt es auch französische Bücher von Olivier Guess und die sind bei Grasset erschienen. Sie können sich das nachher anschauen. Grasset, um den Verlag wird gerade sehr viel diskutiert, weil der Verleger Olivier Nora vom rechten Medienmogul Vincent Bolloré entlassen wurde. Ungefähr 200 oder vielleicht sogar mehr als 200 französische Autorinnen und Autoren haben daraufhin Grasset verlassen. Sie auch.
Ja.
Wie ist die Situation jetzt gerade?
Die Situation ist, die Straße von Hormuz ist die berühmteste Straße der Welt und jetzt Grasset ist der berühmteste Verlag der Welt. Es ist relativ einfach. Vincent Bolloré hat die Gruppe Hachette vor 3 Jahren gekauft, aber bis jetzt hat er eine ganze Freiheit zu Olivier Nora gegeben. Denn niemand weiß wirklich, was ist passiert. Aber vor 2 Wochen wurde Olivier Nora wirklich weggeschmissen von Bolloré. Und dann einen Tag später waren wir 70 oder 80 Autoren in Paris und wir haben alle zusammen entschieden, dass wir gehen, dass wir können es nicht akzeptieren. Und jetzt gibt es, glaube ich, 250 Schriftsteller, die raus sind.
Ja, haben die dann alle, Sie auch, dann direkt einen neuen Verlag oder sind Sie erstmal weggegangen und jetzt muss man sehen?
Es ist auch für die Radio, ich suche einen Verlag. Nein, es ist nicht das Problem heute. Ich habe einen besonderen Vertrag direkt mit Olivier Nora. Ich bin direkt mit Olivier Nora gebunden. Und es gibt sehr verschiedene Fälle. Aber was war wichtig für uns, was war zu zeigen, dass wir können nicht solche Bewegungen akzeptieren. Das ist inakzeptabel.
Gut, ja. Danke fürs Erklären, wenn wir jetzt schon über Grasset sprechen. Aber jetzt zurück zu Ihrem Roman und zu Gertrude Bell. Sie haben gerade erzählt, dass Sie Gertrude Bell auf einem Foto sahen. Sie haben dann angefangen, über sie zu lesen. Aber Gertrude Bell ist auch so ein bisschen vergessen, oder? Also nicht total, Historiker kennen sie, aber Lawrence von Arabien ist sehr viel bekannter. Warum hat man Gertrude Bell, die so viel geleistet hat, Sie haben es gerade aufgezählt, bis zur Gründung des Irak, warum hat man die so vergessen?
Sie hat viel geleistet, aber sie hat auch viele Fehler gemacht. Was war wichtig für mich? Ich wollte nicht über Gertrude Bell schreiben, weil sie eine vergessene Frau war. Ich fand diese Perspektive nicht so interessant. Aber natürlich ist die Frage wichtig. Warum ist Lawrence extrem weltbekannt und Gertrude Bell fast vergessen? Zuerst ein paar Wörter über Lawrence. Sie waren enge Freunde und die beiden Schicksale sind sehr, sehr nah. Lawrence im Vergleich zu Bell hat eine Meisterschaft der Literatur geschrieben. 7 Pillars of Wisdom, 7 Säulen auf
der Weisheit.
Genau.
Der Weisheit.
Erste Beispiel. Bell hat sehr viel geschrieben, aber sie ist keine Schriftstellerin. Sie beschreibt sehr lang, sie hat nie den Stil von Lawrence. Es ist ganz, ganz anders. Zweitens, Lawrence hatte dieses große Glück, einen fantastischen Film mit Peter O'Toole Anfang der 60er Jahre gehabt. Und im Vergleich hat, wie fast immer, Gertrude Bell viel Pech mit Kino bis jetzt. Es gibt einen Film von Werner Herzog. Herzog ist ein Genie des Kinos, aber nicht ein Genie von Gertrude Bell, würde ich sagen.
Königin der Wüste.
Genau. Und Nicole Kidman ist Gertrude Bell und sie ist zu schön, zu perfekt. Und ich glaube, es ist auch unmöglich, diese ganze Geschichte in 1 Stunde und 40 Minuten zu erzählen. Es tut mir wirklich leid, weil Herzog wirklich für mich ist einer der größten des Kinos, aber vielleicht, keine Ahnung, was ist passiert. So, keine große Film und keine große Buch. Dann, wegen des Films, der Film und die Legende hat Lawrence sehr groß gemacht. aber er hatte keine direkte politische Verantwortung, würde ich sagen. Bell, es ist das Gegenteil. Sie hat eine riesige politische Rolle in Mesopotamien und sie hat wirklich fast allein dieser moderne Irak gegründet. Und dieser moderne Irak seit am Anfang war eine Katastrophe. Sie hat diese Grenze entschieden, sie hat auch diesen König aus Arabien, Faisal, entschieden zu importieren nach Bagdad. Und wahrscheinlich die größte Fehler, sie gemacht hat, war, diese drei Völker zusammenzubringen. Die Kurden, die Sunnis und die Schiiten. Diese drei haben sich immer gehasst und es hat nicht funktioniert. Und ihr Irak ist total vergessen. Es gab eine Revolution in 58 und dann nach dieser Revolution gab es Krieg, Saddam Hussein, ISIS und andere Katastrophen und diese Welt ist total verschwunden. Deshalb, glaube ich, ist Bell fast vergessen. Aber Lorenz ist der Einzige, dass die Welt sich erinnert. Niemand erinnert sich von Leuten, auch extrem interessante Leute, große Figuren, die für den Kolonialismus oder den Imperialismus gearbeitet haben. Ich meine, Bell hat extrem viel für den britischen Empire gemacht. Sie war eine Imperialistin. Und es ist auch keine Überraschung, dass sie fast vergessen ist.
Sie haben Verschiedenes angesprochen. Ich will ganz kurz anmerken. Sie sagten anfangs, Gertrude Bell hat zwar viel geschrieben, aber sie war keine wirklich brillante Autorin. Ich habe hier dieses Buch Gertrude Bell, Das Raunen und Tuscheln der Wüste, eine Reise durch das alte Syrien in einer relativ neuen Ausgabe bei Erdmann gefunden. Also wer Gertrude Bell im Original lesen will, würde ich unbedingt empfehlen. Was die Filme angeht, ich finde tatsächlich Die Königin der Wüste von Werner Herzog auch entsetzlich. Ein absoluter Schmachtfetzen, kitschig bis dort hinaus und tatsächlich zu viel drin. Viel zu viel und alles zu kurz. Also kein guter Film. Ich war auch enttäuscht. Aber gut, es hat zumindest Gertrude Bell so ein bisschen ins Bewusstsein wieder gehoben. Was das Verschwinden von Gertrude Bell angeht, Sie erzählen in Ihrem Buch, das finde ich extrem...
Guter Titel, Das Verschwinden des Gertrude Bell. Noch, ne? Das Verschwinden. Ich schreibe nur über das
Sie machen eine Serie draus, ja, genau. Lauter verschwundene Leute.
Ja. Who's next?
Jetzt wissen wir, wie Ihre Bücher alle zusammenhängen. Sie erzählen in Ihrem Buch, dass 2003 bei der Stürmung des irakischen Nationalmuseums auch die Bronzebüste von Gertrude Bell verschwunden ist und seitdem nicht wiedergefunden wurde. Ist auch eine Art von Verschwinden.
Na, total. Für mich war es ein letztes Symbol von dem Verschwinden von Gertrude Bell. Was ich sagen wollte über die Bücher von Bell, sie sind interessant, aber es ist keine Literatur im Vergleich zu Lawrence.
Ja, wie können wir Gertrude Bell politisch einschätzen? Sie hat politisch extrem viel und stark in der Region gewirkt. Sie war politische Gesandte, das nannte sich Orientsekretärin, als erste Frau auf einem relativ hohen Posten. Sie hat mit Politikern aus allen Ländern korrespondiert, auch debattiert. Sie hat mit den Beduinen gesprochen im Land, sie hat letztlich den Irak gegründet. Sie ist auch als Archäologin aktiv geworden, als es dann darum ging, es wurde ja nicht nur Öl gefunden in der Region, sondern eben auch die antiken Städten und die dann noch ausgegraben und abtransportiert wurden. Sie hat all das getan, auch für ihr Land, also für Großbritannien. 1922 erreichte Großbritannien als Weltreich, das British Empire, seine allergrößte Ausdehnung. Man muss sich das vorstellen, von Kanada über Afrika bis runter nach Indien und Australien. Das gehört alles dazu. Ein Viertel der gesamten Landmasse der Erde gehörte den Briten und sie war eine der Repräsentantinnen und sie wollte da in Mesopotamien noch mehr. Wie können wir sie heute sehen?
Zuerst ist Bell eine Machtfrau. Sie suchte, sie wollte und sie hat alles gemacht, diese Macht festzuhalten. Erster Punkt. Zweiter Punkt, sie ist extrem konservativ. In England hat sie gekämpft gegen die Möglichkeit der Frauen zu wählen. Sie war auch Präsidentin dieser Liga in Nordengland. Und sie war die Präsidentin. Sie wollte es nicht. Sie dachte, dass die Frauen nicht bereit sind zu wählen. So konservativ, auch sehr viktorianisch. Ihre Beziehung zu ihrem Körper, zu ihrer Freiheit, zu Männern ist extrem konservativ. Wahrscheinlich reden wir darüber ein bisschen später. Aber das ist ihre Weltschauung. An der anderen Seite, sie ist eine große Abenteuerin. Sie hat einen riesigen Mut und sie war eine Arabistin und eine Imperialistin. Aber an der Zeit war es für sie mindestens und Leute wie Lorenz, es gab keine Kontradiktion zwischen einer Arabistin und einer Imperialistin. Die Idee, das ist die koloniale Idee, war, an die Araber die Modernität zu bringen. Und die beste Bewegung dieser Modernität zu bringen, war durch das britische Empire. So, das war ihre Idee. Ja, das ist für die Weltanschauung von Bell.
Ich würde sagen, wir hören jetzt mal eine erste kleine Lesepassage, in der wir Gertrude Bell als junge Frau auch kennenlernen. Dann wissen wir ein bisschen mehr über ihren Hintergrund, vielleicht auch noch ihr mädchenhaftes Verhalten in den 20ern. Sie reist 1892 nach Persien, in den Iran, mit dem Orient Express, ein Teil der Strecke. Sie ist damals Mitte 20, sollte eigentlich langsam heiraten, aber sie hat andere Interessen. Es ist die Zeit, in der die Briten ihren Einfluss erstmal jetzt in Persien stärken. Sie brauchen Persien als Puffer zwischen Russland im Norden, das nach Süden expandiert, und Indien, also Kronkolonie Indien, Britisch-Indien im Süden, das die Briten ohnehin beherrschen und besitzen. Gertrude Bell ist in Teheran angekommen, 1892, und sie ist vor allem über alles wahnsinnig entzückt. Es liest der Schauspieler Frank Stöckle aus dem Roman von Olivier Guest.
Persien, Frühjahr 1892. Das leise Plätschern des Brunnens weckt sie. Die junge Frau zieht die sonnenbeschienenen Vorhänge auf und saugt mit tiefen Atemzügen die sanfte Süße von Jasmin und Feigenbäumen ein, betört von der aufsteigenden Hitze, den mit Blüten behangenen Pistazienbäumen und den Rosenbeeten, die den Platz vor der britischen Botschaft in Teheran schmücken. Nachtigallen singen und der vereiste Kegel des Damavand glitzert wie Aluminiumfolie im Hintergrund. So viel Pracht, so viel Schönheit. Gertrudes Herz ist übervoll. Sie hatte von Persien geträumt und Persien war noch bezaubernder, als sie es sich erhofft hatte. Brioche und verschiedene Marmeladensorten warten schon auf sie. Sie frühstückt mit Cousine Florence und Tante Mary in einem Zelt im Garten. Um 10 Uhr trifft der Persischlehrer ein alter, bärtiger Mann. Reizend, auch wenn sein Französisch zu wünschen übrig lässt, wie sie bemerkt. Nach dem Mittagessen entziffert die junge Frau in einer Hängematte, ein Lexikon neben sich und an einer Tafel Schokolade knabbernd, Gedichte von Hafiz. Bald ist es 17 Uhr. Gertrude geht in ihr Zimmer hinauf, um für den in einer ausländischen Gesandtschaft unverzichtbaren 5-O'Clock-Tea ein legeres Nachmittagskleid überzuziehen. Man nimmt einen Imbiss, spielt Cricket, Piquet auf dem Rasen oder, wenn es zu heiß ist, Bridge auf der Veranda. Unter Leuten, die Langeweile gewohnt sind, schlägt man die Zeit tot. Unter den Diplomaten, die Florence und Gertrude auf ihren Ausflügen begleiten, zeichnet sich vor allem der Botschaftssekretär Henry Cadogan aus. Der beflissene, pünktliche 33-jährige Junggeselle ist immer dann zur Stelle, wenn die jungen Damen einen Anstandsherrn brauchen. Er hat ein besonderes Augenmerk auf die Wünsche von Miss Bell, die sich wie er für die persische Kultur interessiert. Seit 2 Jahren in Teheran im Amt kennt Cadogan Stand und Land. Mittlerweile gut, er ist viel gereist und ausgesprochen belesen. Sein melodisches Persisch beeindruckt Gertrude. Er ist es, der einen Lehrer für sie aufgetan hat, und er macht sich ein Vergnügen daraus, den beiden Cousinen die Attraktionen der Hauptstadt zu zeigen. Ihr Onkel Sir Frank ist beauftragt worden, den Einfluss Großbritanniens in diesem Operettenreich zu stärken. Persien bildet eine Art Vorposten zu Indien, ein Eingangstor, das zugänglicher ist als die schroffen Gipfel des Hindukusch und Afghanistans. Indien liegt in der Mitte einer riesigen, von China bis Westafrika reichenden Handelszone. Vom Hafen in Bombay aus dehnt London seinen Einflussbereich bis in die Südsee aus und liebäugelt mit 9 Annexionen. Die indischen Kulis sind unerlässlich für den Betrieb der Goldminen in Südafrika, auf den Plantagen in Ostafrika, der Karibik und der Fidschi-Inseln. Ohne Indien ist das Empire unmöglich. Dementsprechend hält London ihm den Rücken frei, indem es den großzügigen Schahs horrende Konzessionen entreißt und ein Auge darauf hat, dass die Expansionen Russlands im Norden Persiens und in Zentralasien nicht überhand nehmen. Das ist das große Spiel. Auf Gertrude übt es eine faszinierende Wirkung aus, wie Sir Frank festgestellt hat. Die Oxford-Absolventin verschlingt die Rubrik News of the Empire in der Times und stellt kluge Fragen, wenn sie ihn in seinem Büro aufsucht. Gertrude fällt nicht auf die Tricks des Hofs und die glanzvollen Gartenpartys herein. Sie ahnt, dass hinter den Kulissen Intrigen angezettelt werden. Persien ist einer der Spielsteine auf dem Schachbrett, auf dem um die Herrschaft der Welt gekämpft wird. Seit Beginn des Jahrhunderts orientieren sich die in Europa blockierten Russen nach Asien um. Jahr für Jahr verleiben sie sich neue Gebiete ein, eine erbitterte Expansion. Nach ihrer Eroberung des Kaukasus und der Steppen Turkestans sind sie nur noch wenige Tage Fußmarsch von der indischen Grenze entfernt. Bereits zweimal sind die Britisch-Inder aus Angst vor einem russischen Überfall in Afghanistan einmarschiert. In Europa waren wir Gnadenbrotesser und Sklaven. Nach Asien kommen wir als Herren, notiert Dostojewski. Die Briten sind überzeugt, dass die Russen den gesamten Kontinent unterwerfen wollen. Jetzt haben sie es auf Persien abgesehen, das sie gern in ein Protektorat verwandeln würden. Im Nordosten werben sie Spitzel an, die unsere Positionen in Afghanistan ausspionieren, erklärt Sir Frank eines Sonntags Gertrude und zeigt ihr die Stadt Mechet auf der Generalstabskarte, die er auf ihre Bitte hin aufgefaltet hat, vorausgesetzt, dass sie ihr Gespräch nach Verlassen des Raums sofort wieder vergisst. Sie verteilen Gewehre in der Region und ihre Lokspitzel säen Zwietracht. Er warnt sie. Die Ingenieure, Landmesser und russischen Kaufleute, die sie in Teheran kennenlerne, arbeiteten oft für den Geheimdienst des Zaren. Gertrude ist Feuer und Flamme. Sie will unbedingt mehr erfahren. Ihr Onkel willigt ein, dass sie ihn hin und wieder zu persischen Notablen oder ausländischen Gesandten begleiten darf. Eines Abends setzte ein Postskriptum unter sein Telegramm an das Foreign Office. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass meine Nichte Gertrude Bell einen wirklichen Gewinn für die Krone bedeuten würde. Ich habe sie wiederholt beobachten können. Sie ist wissbegierig, beherrscht mehrere Sprachen und alle möglichen Leute, die einer heiteren jungen Frau aus besten gesellschaftlichen Verhältnissen gewogen sind, schütten ihr bereitwillig ihr Herz aus. Und sie versteht es, ihre Zunge im Zaum zu halten, wenn die Umstände es erfordern. Behalten Sie unbedingt ein Auge auf sie.
Dankeschön, Frank Stöckle. Eine Lesung aus Olivier Guess neuem Buch »Die Welt in ihren Händen – Die Abenteuer der Gertrude Bell in Mesopotamien«. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Ja, was man in dieser Lesepassage gut erkennen kann, das ist der Mix aus romanhaften Szenen. Zuerst erleben wir Gertrude Bell als junge Frau in der britischen Botschaft in Teheran, ne, sehr farbig erzählt. Frühstück, Persisch lernen, 5 o'clock Tea. Sie hat ein feines Leben, das ist eine höhere Tochter in Teheran, das bei ihr oder das für sie nicht wuselig und stinkig ist, sondern immer so ein bisschen nach Kardamom duftet. Ein Orient wie aus einem Gedichtband. Dann aber auch die eher essayistisch gehaltene politische Analyse. Also die Briten wollen Persien an sich binden, aus bestimmten politischen Gründen, haben wir schon drüber gesprochen. Olivier Guess, warum haben Sie sich für diesen Mix entschieden? Erzählung und vielleicht politischer Essay auch zusammen. Was waren Ihre Überlegungen?
Ich glaube, wahrscheinlich wie viele Autoren, ich schreibe die Bücher, die ich sehr gern lesen möchte. Man kann wirklich wie ein Roman lesen, es ist relativ einfach oder vielleicht einfacher als ein Sachbuch zu lesen. Man muss extrem präzise sein und eine Frau wie Bell ist wirklich perfekt für eine. Ihr Leben ist größer oder besser als ein Roman, Figuren. Sie hat alles erlebt, alles verloren. Und was ist interessant für eine Literatursperspektive, ihr Leben ist wirklich zwischen Jane Austen und John le Carré zum Beispiel. Es gibt diese zwei Welten. Aber sie hat diese zwei Leben gelebt. So extrem konservativ, extrem viktorianisch. Jane Austen, es ist vor Victoria. Aber es ist diese Atmosphäre, würde ich sagen. Ich gebe auch immer ein anderes Beispiel. Es ist der Roman von E.M. Forster. A Room with a View.
Zimmer mit Aussicht.
Ja, genau. Und das wurde in 1910 geschrieben. Und die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind wirklich wie vor die letzten zwei Jahrhunderten. Sie können sich nicht angucken, sie berühren sich, sie sind extrem nüchtern und so weiter und so weiter. Das ist das Leben von Belle, Privatleben. Und dann an derselben Zeit ist sie in Syrien mit Lorenz und sie anguckt an die Deutschen, was sie machen. So eine sehr starke, mächtige Frau. Und dann gibt es noch ein Beispiel, Belle zu verstehen oder nicht zu verstehen, aber es ist 15 Jahre später als der Roman von E.M. Foster. Es ist das Buch von der andere Lorenz, Lady Chatterley's Lover. Die Liebe von
Lady Chatterley's,
ja, wahrscheinlich. So. Mhm. Und das ist die Modernität. Inzwischen gibt es natürlich den Ersten Weltkrieg und die Morale, diese alte Morale von dieser alten Gesellschaft ist wegen des Krieges total verschwunden. Und Lady Chatterley ist mit ihrer Gärtner verliebt und das wäre unmöglich vor 15 Jahren. Und Belle hatte keinen Platz, keine Rolle in dieser neuen Gesellschaft. Diese Mischung, ich habe auch immer geglaubt, dass die gute Roman erzählen fast manchmal mehr als Geschichtebücher. Zum Beispiel das Buch von Flaubert, L'éducation sentimentale. Es wurde über die Revolution von 1830 zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich das beste Buch über diese Revolution in Frankreich. Oder die Bücher von Victor Hugo und so weiter und so weiter. Also ich glaube, man kann die große Geschichte durch besondere Figuren gut erzählen. Und das war mein Ziel.
Sie haben sehr genau recherchiert, das erklären Sie auch im Nachwort Ihres Buches. Sie legen den Figuren keine erfundenen Sätze in den Mund, sondern entnehmen die Briefen zum Beispiel oder anderen Texten. Und trotzdem gibt es ja sehr viel Beschreibendes, dass ich mich gefragt habe, wie viel Fiktion steckt dann doch in dieser historisch sehr fundierten Betrachtung oder wo beginnt die Fiktion?
Muss ich alles sagen heute Abend? Ich muss meine Küche öffnen. Es ist wie ein Biopic im Kino. Ich mag das, extrem präzise zu sein. Ich meine, wenn ich ein Buch über Mengele oder Belle schreibe, ich habe eine Verantwortung für mich und für die Leser. Sonst ist das total Fiktion. So, ich muss die Geschichte respektieren. Das ist der erste Punkt. Aber dann die Inszenierung, das ist meine Inszenierung. Ich meine, für die große Liebegeschichte von Belle. So, es gibt viel, viel Briefe. Aber natürlich gibt es eine Inszenierung von meiner Perspektive. Zum Beispiel die Urgeschichte von große Liebe von Belle, diese Dick, nicht diese Cadogan, das wir, von wem wir gehört haben.
Genau, in der Lesepassage eben kam Henry Cadogan. Henry Cadogan vor, Botschaftssekretär, der aber dann zu Tode kommt. Den war sie schon auch sehr verliebt. Ja. Aber dann später war sie nochmals verliebt, noch zweimal sicherlich, davon erzählen Sie auch.
Genau, das ist diese große Liebe. Und ich habe nichts über das Leben von diesem Dick erfunden, bevor er Belle trifft.
Ja.
Dann habe ich gedacht, weil er sehr besonders ist, warum würde ein Mann wie dieser Dick sich bewegen, wie er das macht? Wie könnte seine Vergangenheit sein? Solche Dinge. Oder die Inszenierung von Belle in der Wüste zum Beispiel. Es gibt verschiedene Briefe, aber natürlich dann, ich schreibe auch eine Fiktion. Aber was war auch wichtig für mich, es war mit Orientalismus zu spielen.
Mhm. Ja, großes Thema seit Edward Said. Wie sind Sie damit umgegangen?
Mein Vater kam aus Tunesien. Er ist nach Frankreich in den 60er Jahren emigriert. So, ich habe eine coole Distanz zu Orientalismus. Ich habe keine Angst vor Orientalismus. Ich finde es auch lustig, mit Orientalismus zu spielen. Ich meine, es gibt eine orientalische Literatur natürlich. In Le Louvre gibt es sehr, sehr viele Werke über Orientalismus. Ich glaube, man muss ein bisschen mehr Distanz zu diesen Themen. Wir müssen unsere Geschichte akzeptieren von allen Perspektiven.
Also der Orientalismus beinhaltet ganz sicherlich auf den nahen Mittleren Osten, vielleicht auch Nordafrika, Maghreb, herabzuschauen als vielleicht weniger entwickelt, auch auf den Islam herabzuschauen. Allerdings liegen auch viele Träume, auch erotische Träume darin, auch eine gewisse Verkitschung, auch eine Sehnsucht. Ich glaube, das alles hat Gertrude Belle auch. War sie Orientalistin in dem Sinne?
Sie war total Orientalistin ohne Erotismus.
Schade.
Ja, schade, aber ich habe so viele Briefe von Gertrud Bett gelesen, auch die nicht alle Bücher, weil sie sehr, sehr viel geschrieben hat. Aber es ist sehr orientalistisch, total. Aber Erotismus und Bell sind zwei verschiedene Welten. Leider für sie und für meinen Leser auch. Aber ich habe gesucht. Ich habe auch geträumt, 6 Monate in der Wüste mit 40 Männern in der Wüste zum Beispiel. Sie haben eine ganze Werke von Shakespeare zum Beispiel mitgebracht. Aber ich glaube, nichts ist passiert in der Wüste mit ihm.
So, wer so viele Bücher
Orientalismus nimmt. Ohne Erotismus.
Man sollte einfach nicht zu viel lesen. Und Ihre Erzählhaltung jetzt als Autor. Also mein Eindruck ist, wenn ich das Buch lese, hier erzählt jemand im Ton eines mitfühlenden Erklärens, sage ich jetzt mal. Also im Erklären und im historisch Einordnen in diesem Buch steckt schon die Souveränität des späteren Blicks auf die Geschehnisse, ohne dass das groß ausgestellt wird. Aber das ist einfach so. Sie wissen ja, wie die Geschichte verlaufen ist. Einerseits. Andererseits ist der Erzähler aber eben auch ganz drin in der Szenerie und wir dann eben auch mit ihm. Und diese Szenen werden dann auch unmittelbar im Präsens erzählt, ja, also in der Gegenwartsform. Deswegen sind wir ja auch so drin. Ist das so die Erzählhaltung und auch die Erzählstimme, die Sie intendiert haben?
Ich probiere immer nicht diese solche Geschichte von unserer Perspektive zu schreiben. Natürlich kennen wir die, was passiert danach. Aber zum Beispiel diese, wir haben von Orientalismus geredet. Diese Leute, Gertrud, Lawrence, Churchill, alle anderen, hatten eine orientalistische Perspektive auf die Welt. Deshalb nütze ich auch diese orientalische Perspektive, diese Geschichte zu erzählen. So, ich probiere immer zu erzählen, wie die Leute die Welt angeguckt haben. Das ist extrem wichtig. Und ich probiere immer, eine ganze große Freiheit an den Leser zu lassen. Ich glaube, man kann dieses Buch lesen als eine große Kritik des Imperialismus, aber auch als ein Lob von solchen Leuten, die extrem interessant waren. Und dann lasse ich die Leser entscheiden, wie sie sind. Das ist extrem wichtig für mich.
Ja, ich finde, das Buch ist toll erzählt, wahnsinnig faktenhaltig auch. Was ich mich beim Lesen gefragt habe, ist, also ob es vielleicht auch gut gewesen wäre, eine Gegenwartsebene mitzuerzählen. Zum Beispiel die Geschichte Ihrer Recherche wäre eine Möglichkeit gewesen. Denn man liest dieses Buch ja und man liest die Tagesaktualität. Nahe und Mittlerer Osten ist einfach ständig in unseren Nachrichten. Diese Tagesaktualität, die liest man ja immer mit. Natürlich ist ein Buch kein Blog und man kann jetzt nicht irgendwie wirklich im strengen Sinne tagesaktuell sein. Aber so eine Gegenwartsebene hätte mich wirklich sehr interessiert. Es kommt im Vor- und im Nachwort ein bisschen vor, aber nicht im ganzen Roman. Warum haben Sie diese Gegenwartsebene weggelassen?
Welche Gegenwart? Unsere Gegenwart?
Unsere Gegenwart. Also auch als Folge all der politischen Entscheidungen, die damals getroffen wurden.
Ich meine, für solche Bücher, es gibt zwei Methoden. Es gibt die Ich-Methode. Warum habe ich über Gertrud Bell geschrieben? Was interessiert mich? Was ich gefunden habe? Und so weiter und so weiter. Ich mag nicht solche Bücher. Oder man muss wirklich wie bis zu der Knoche gehen. Carrère macht das extrem gut. Er schreibt, wie er arbeitet, aber er geht weiter. Aber die meisten Autoren...
Emmanuel Carrère,
ja genau. Die meisten Autoren, es ist nur wie eine Technik. Ich finde es ein bisschen zu einfach. Meine Ich-Perspektive ist relativ klar auf diese Geschichte, aber ich wollte mich nicht in eine solche Geschichte, wie zu sagen, inspringen. Das mag ich nicht so gern. So, das ist nur ein Wahl, würde ich sagen.
Wichtig ist in Ihrem Buch auch das Thema Öl. Ist auch ganz toll zu lesen, wie im Beginn des 20. Jahrhunderts im Iran und 20 Jahre später dann auch im Irak Öl gefunden wurde. Extrem interessant für die Briten, extrem interessant auch für alle Mächte, die sich heute da engagieren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Lassen Sie uns noch mal zurückspringen in die Historie und dann auch zur zweiten Lesepassage kommen. Der Erste Weltkrieg spielt in Ihrem Roman eine wichtige Rolle. Wir kennen den Ersten Weltkrieg in Europa natürlich, also den Stellungskrieg in Frankreich, in Flandern, die Materialschlacht. Aber was wir nicht so sehr erinnern, das ist, dass auch das Osmanische Reich im Osten eine wichtige Macht war. Es geriet dann aber ins Wanken. 1922 war dann damit Schluss. Sie gehen auf das Osmanische Reich sehr stark ein und auch auf eine Schlacht, von der wir gleich mehr erfahren, die Schlacht um Kut, südöstlich von Bagdad. Was war da los damals?
Deshalb hat dieses Buch mich so viel Zeit genommen, weil ich musste über den Ersten Weltkrieg lesen, aber Erster Weltkrieg nach Osten, aber Ersten Weltkrieg auch mit Indien und Osmanische Empire und dann Öl und Frauen und Victoria und so weiter und so weiter. Und der Erste Weltkrieg im Nahost ist schon kompliziert. Und Deutschland spielt eine sehr wichtige Rolle.
Als Verbündete der Türken.
Genau, als der große Freund von der Osmanischen Empire. Und ohne die Deutschen hätte wahrscheinlich der Osmanische Empire nicht in den Krieg hingesprungen. So im November 1914 fängt dann der Krieg an nach Osten, oder was wir heute nach Osten heißen. Zwei Tage später gibt es eine Flotte aus Indien, die nach Mesopotamien, Südmesopotamien hingeht. Warum? Weil schon seit ein paar Jahren nutzen die Briten den Öl von Südpersien, Südiran. Und dieses Öl geht durch Bassora, so diese große Hafenstadt, Basra, am Anfang der Straße von Hormuz. Es ist relativ einfach für die Briten am Anfang. Und was wir alle wissen, dass im Westfront ist alles total blockiert. Und dann die Briten, wie alle, brauchen einen großen Sieg, einen symbolischen Sieg. Und sie entscheiden, Bagdad zu nehmen. Aber 20, 30 Kilometer vor Bagdad sind die Briten gestoppt von der osmanischen Armee. Und dann kehren sie zurück nach dieser kleinen Stadt, Kut. Und es ist der größte Niederlage der Briten, der größte Sieg der osmanischen Empire seit 2 Jahrhunderten. Und es ist wirklich eine, fast wie eine Wendezeit mindestens auf dieser Front. Und dann kommt Bel nach Mesopotamien, weil sie kennt Mesopotamien viel besser als die anderen. Aber an der anderen Seite, weil es gibt zwei Fronten im Nahosten. Es gibt Mesopotamien und es gibt der Krieg in Ägypten und Palästina mit dem Suezkanal. Und dann gibt es diese Idee von dieser arabischen Revolt. Und das hat mit den Deutschen zu tun. Wilhelm II. Hatte entschieden, dass die osmanische Regierung eine Dschihad gegen die Briten und die Franzosen zu werfen. Und vor allem gegen die Briten. Warum? Weil in Indien gab es schon 70 Millionen Muslime. So die Idee war, wenn es ein Dschihad gibt, werden alle diese Muslime gegen die Regierung in Indien. Und wenn England Indien verliert, geht England raus von dem Krieg. Das war der große Plan. Und dann die Briten haben entschieden, okay, wir machen einen Gegen-Dschihad, machen wir eine arabische Revolt. Und dann hat die Rolle von Lorenz angefangen. Aber es war eine kleine Rolle, zu zwei Fronten auf der Nahostenfront.
Hat sich bis heute kaum verändert, ne? Dass westliche Mächte bestimmte Gruppen im Nahen und Mittleren Osten mal unterstützen, mal bekämpfen, mal aufhetzen und für ihre Zwecke einzuspannen versuchen. Mit Erfolg, aber auch nicht immer mit Erfolg. Ne? Das sieht man auch daran.
Was damals ist wichtig ist zu verstehen, dass der Nahost war fast für 4 Jahrhunderte vergessen. Warum? Weil der Kern des Weltwirtschaft wurde nach Atlantik transportiert, wegen Amerika und so weiter. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts fängt es wieder an. Warum? Weil es gibt den Suezkanal. Der Kanal verändert die Weltwirtschaft. Es gab schon sehr viel Handel zwischen Asien und Europa, Asien und Amerika. Und natürlich ist es viel, 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 viel schneller, durch den Kanal zu gehen. Und dieser Kanal wurde von den Briten, aus den Franzosen genommen. Erster Grund. Zweiter Grund ist die zweite industrielle Revolution. Die erste hat mit Kohl funktioniert. Die zweite hat mit Öl. Und wir sind immer noch in dieser Ölgesellschaft. Und plötzlich ist diese Gebiet, diese Nahost, total vergessen wurde, wieder im Kern der Welt. Und es ist so geblieben. Aber ein Beispiel in Mesopotamien, so Irak. An der Zeit gab es nur 2 Millionen Leute. Niemand wurde in Bagdad gegangen. Es war eine sehr, sehr kleine Stadt am Ende des 19. Jahrhunderts. Und es gab diese extreme, wichtige Vergangenheit, natürlich in Mesopotamien, eine antike Vergangenheit. Und die Idee von Bel und ein paar andere Leute war wirklich der Wiedergeburt von Mesopotamien. So, es hatte mit dem Empire, aber auch mit dem Mythos zu tun. Mythos sind extrem wichtig für diese Leute. Ich glaube, Bel und die anderen sind die letzte Generation, die so mit der Antiquität und klassischer Literatur und Kultur geprägt sind. Aber auch die Deutschen natürlich an der Zeit. Es ist die große Mode der Archäologie zum Beispiel. Und natürlich, Archäologie hat mit Mythos zu tun. Deshalb, diese Geschichte zu verstehen, man muss eine lange Sicht, eine lange Perspektive auf die Region haben. Sonst, man kann auch nicht die Aktualität der Region verstehen. Es hat sehr viel mit Repräsentation zu tun.
Und Sie sagen schon, damals wurde viel ausgegraben, auch die Deutschen waren mit dabei. Wir werden sicherlich alle oder sehr viele auf jeden Fall das Pergamonmuseum in Berlin kennen, wo man das Ischtar-Tor aus Babylon sehen kann, die Prozessionsstraße und auch viele Sachen aus Uruk, die damals ausgegraben worden sind, unter anderem von Robert Koldewey und Walter André. Es gibt übrigens einen sehr interessanten Roman von Kena Kusanit, der heißt Babel, der erzählt von Robert Koldewey, dem deutschen Archäologen. Dieser Roman spielt an einem Tag im Jahr 1913 und Robert Koldewey, dem geht es an dem Tag nicht so gut und er wartet die ganze Zeit auf die Ankunft einer Frau und das ist Gertrude Bell.
Ja.
Aber sie kommt nicht. Aber gut.
Das ist sehr Bell. Ja.
Gut.
Ja, aber die Deutschen und die Briten vor dem Ersten Weltkrieg haben zusammengearbeitet. Sie waren auch Feinden. Alle wussten, dass der Osmanische Empire extrem schwach ist. So, wer wird diese Region nach einem Krieg oder nach der Osmanischen Empire wirklich nützen? Aber die Briten und die Franzosen haben auch sich natürlich auch gehasst. Und die Briten und die Deutschen, die Franzosen und die Deutschen, die Russen auch, waren nicht weit. Es ist wie heute. Aber die Archäologen haben auch zusammengearbeitet. Aber die meisten der Archäologen waren auch Spionen.
Ja.
An der Zeit.
Ja, auch Gertrude Bell. Kommen wir zur zweiten Lesung. Sie wechseln Persien und Mesopotamien Kapitel in Ihrem Buch ab. Wir springen jetzt ins Jahr 1917, also ins vorletzte Kriegsjahr, Weltkriegsjahr. Gertrude Bell ist 49 Jahre alt. In Europa ist der Teufel los. Die USA treten in den Krieg ein. In Russland gibt es die Oktoberrevolution, das ist so die Situation. Und im Nahen Osten, da ist die Schlacht um Kut. Das schottisch-britische Black Watch Infanterieregiment hat durch die Türken fürchterliche Verluste hinnehmen müssen. Das sage ich jetzt so genau, weil das gleich in der Lesung vorkommt. Dann wissen Sie, wer die Black Watch-Leute sind. Wir springen hinein in die Szenerie und es liest noch einmal der Schauspieler Frank Stöckle.
Umgebung von Bagdad, 11. März 1917. Vielleicht haben Sie ihn gefunden, den Garten Eden. Unter Sykomorebäumen ausgestreckt, ihre Waffen neben sich, stillen die Männer der Black Watch nach wochenlangen Gewaltmärschen ihren Durst am Flussufer. Sie teilen sich Granatäpfel, die sie in einem benachbarten Obstgarten stibitzt haben. Der Morgen duftet nach Jasmin und Rosen. Schläfrige Büffel beobachten sie, ein paar Reiher halten Wache. Sie bilden die Vorhut der riesigen Armee von General Stanley Maud, die seit Dezember Richtung Norden vorrückt. Am 24. Februar ist Kut, trotz des erbitterten Widerstands der türkischen Infanterie, endlich den Briten in die Hände gefallen. Nach einem 2,5-jährigen Feldzug in Mespot, wie sie das feindliche Land nennen, in denen so viele Kameraden ihr Leben lassen mussten und das sie aus ganzem Herzen hassen, schicken sich die Soldaten jetzt an, Bagdad zu erobern. Der Himmel verdüstert sich, je weiter sie vorankommen. Ein blutroter Lichtschein schwebt über der Stadt. Die Soldaten husten, ein beißender Geruch nach Verbranntem macht ihnen zu schaffen. Bagdad steht in Flammen. Die Delegation aus christlichen und jüdischen Würdenträgern, die nachts zu ihnen gekommen ist, hat Recht behalten. Sie beschleunigen ihren Schritt, klettern über leere Schützengräben und betreten die ersten Vororte, wo sie hinter Mauern aus Schlamm und Ziegelsteinen Deckung suchen. Schwirrende Fliegen, streunende Hunde. Doch in den mit Leichen übersäten Straßen ist kein einziger türkischer Soldat zu sehen. Die eisernen Vorhänge der Geschäfte sind hastig mit Brettern vernagelt worden. Die Black Watch ziehen weiter. Eine verschleierte Frau spuckt auf den Boden, als sie vorbeikommen, murmelt auf der Schwelle eines zerborstenen Hauses eine Verwünschung. Sie hält einen ausgehungerten Jungen auf dem Arm. Plötzlich Geschrei. Ein paar Männer plündern die Läden an einen kleinen Platz. Sie schreien aus Leibeskräften, als Krieger in Schottenröcken die Waffen auf sie richten. Bagdad ist der Anarchie ausgeliefert. Die Türken haben Chaos gestiftet, bevor sie sich, gefolgt von den deutschen Kaufleuten der Stadt, Richtung Norden zurückgezogen haben. Sie haben das Talisman-Tor gesprengt und die einzige Pontonbrücke über den Tigris in Brand gesteckt. Ein Teil der alten Festung brennt. Die britischen Kontore, Banken und Lagerhallen am linken Ufer sind zerstört worden. Die Türken haben ihre Munition in den Fluss geworfen und die Stadt vermint. Vor ihrer Flucht haben sie noch riesige Mengen an Nahrung beschlagnahmt. Die Black Watch drahten ihrem Hauptquartier, dass die Straße frei sei, sie aber dringend Verstärkung benötigten. Aus Seleuka Ktesiphon kommt eine bis zu den Zähnen bewaffnete Flotte aus Sumpf- und Korbbooten den Fluss hochgefahren. General Maud mit gewienerten Stiefeln und Knebelbart bezieht zusammen mit seinen englisch-indischen Mitarbeitern die britische Residenz. Er ist der Eroberer Mesopotamiens, die britische Residenz. Der Mann, der nach einem beispielhaften Feldzug mit einer neuartigen Kombination aus Grenadieren, Reitern, Land-, See- und Luftstreitkräften die Schmach von Kut gerächt hat. Er lässt den Union Jack auf der Spitze der Festung hissen, während die Militärkapelle God Save the King spielt. 21 Böllerschüsse ertönen, Hurrarufe zu Ehren von King George. Nach 4 Jahrhunderten unter osmanischer Herrschaft fällt Bagdad, die heilige Stadt der Schiiten, in der sich die Pilger aus Persien und Afghanistan an den Grabstätten der heiligen Imame versammeln, fällt Bagdad, der Leitstern der arabischen Kultur, erneut einer fremden Macht in die Hände und wird erstmals in seiner Geschichte christlich. Nach 2,5 Jahren erbitterter Kämpfe auf 4 Kontinenten erzielt England in diesem Krieg den ersten großen Sieg. David Lloyd George, der neue Premierminister, ein sturköpfiger, opportunistischer Waliser, wegen seines eisernen Willens und seiner weiblichen Eroberungen auch als Welsh Wizard bekannt, darf sich freuen. Die Briten versperren den Deutsch-Türken den Weg, die mit ihrem Dschihad keinen Anklang bei den muslimischen Massen fanden. Wenn es der britisch-indischen Armee gelingt, einen Korridor vom Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf zu bilden und zu den im Nordwesten Persien stationierten russischen Truppen aufzuschließen, können Afghanistan und Indien geschützt werden. Deutschland wird nie ein östliches Reich besitzen. Doch seit einigen Tagen scheitert Maud bei dem Versuch, Kontakt zum russischen Kommando aufzunehmen. Im Februar ist in St. Petersburg eine Revolution ausgebrochen. Die Geschäfte öffnen erneut, die Ordnung ist wiederhergestellt, die ersten Tage gestalten sich vielversprechend. Die Einwohner von Bagdad nehmen die neuen Machthaber in Augenschein, wirken friedlich, ja geradezu wohlgesinnt. Christinnen im Sonntagsstaat überreichen ihnen Rosen und Fruchtsäfte, Jüdinnen bringen mit Datteln gefülltes Gebäck, das sie aus ihren letzten Mehlresten zubereitet haben. Einige Jungen heißen sie auf Englisch oder Französisch willkommen und luxen ihnen ein paar Rupien oder Zigaretten ab. Männer, Frauen, Kinder und Insekten umschwirren die unerschütterlichen Riesen, die aus sämtlichen Poren schwitzen, merkwürdige Korkhelme und in allen Lebenslagen eine Krawatte tragen. Sie wissen weder, was die Eindringlinge von ihnen erwarten, noch wie lange sie bleiben werden, aber sie haben ihnen binnen einer Nacht die Türken vom Hals geschafft. Die Aufgabe, die die Briten erwartet, ist kolossal. Die einst so glanzvolle Stadt gibt es nicht mehr. Die Häuser und noch übrigen Festungsmauern sind in einem derartig schlechten Zustand, dass sie beim ersten Windstoß zusammenfallen würden. Die schmalen Gassen sind schmutzig, die Pracht der Stadt ist Vergangenheit. Bagdad ähnelt einem verfallenen mittelalterlichen Dorf, das von den Mongolen, von den Horden Timurs, von Überschwemmungen und Seuchen verwüstet worden ist. Die Osmanen haben es jahrhundertelang herunterkommen lassen. Kein Sultan oder Wesir hat je in der Stadt residiert. Stattdessen wurden träge, grausame und korrupte Paschas dorthin verbannt, in Ungnade gefallene Würdenträger, vor denen sie ihre Ruhe haben wollten. Sir Percy hat den Siegesmarsch von General Mauds Armeen unterstützt. Die Zivilverwaltung muss die Märkte beliefern, die Stadt instand setzen, eine neue Verwaltung etablieren und verlässliche Vermittler finden, um baldmöglichst regieren zu können. Gegen den Willen von General Mord, der sich keine Frau aufhalsen will, schickt Cox ein Schreiben an Miss Bell, sie möge alles stehen und liegen lassen und ihm nach Bagdad folgen. Sie sei seine beste Beamtin, erklärt Cox. Er verleiht ihr den Titel einer Orientsekretärin, den höchsten Rang innerhalb der Zivilverwaltung. Gertrude ist ebenso entzückt wie zuversichtlich. Wir werden Bagdad, da bin ich mir sicher, zu einem blühenden Zentrum der arabischen Zivilisation machen. Wir werden seine frühere Größe wiederherstellen, schrieb sie ihrem Vater, ein paar Tage bevor sie die Koffer packte. Anfang April stand sie mit ihnen an der Rezeption des Grand Babylon Hotel.
Dankeschön, Frank Stöckle. Eine Lesung aus Die Welt in Ihren Händen, dem neuen Roman von Olivier Guess. Sie hören SWR Kultur. Ja, das ist wirklich spannend erzählte Geschichte. Ist diese Phase des europäischen Zugriffs auf den Nahen Osten eigentlich gut aufgearbeitet, sowohl im englischen Raum als auch im französischen Raum? Die Franzosen hatten damals auch Interessen in der Gegend. Syrien, Libanon haben sie dann auch teils bekommen. Sie haben sicherlich französische und englische Quellen ausgewertet. Ist das gut aufgearbeitet in beiden Ländern oder guckt man da heute weniger hin?
Ich würde wahrscheinlich sagen, mehr in Großbritannien als in Frankreich. Frankreich ist vor allem mit Maghreb, so Algerien, Tunesien, Marokko, die Franzosen haben moderne Syrien und Libanon gegründet. Aber das wurde schon in der 40er Jahre verloren. So, es ist sehr, sehr relativ alt und natürlich ist der Krieg in Algerien der wichtigste Punkt dieser Geschichte für Frankreich. Und England, es ist ein bisschen anders. Die koloniale Geschichte ist riesig, wie Sie gesagt haben, ein Viertel der Welt. Aber mein größter Punkt ist natürlich Indien, aber man redet auch mehr über, was die Briten in Nahost gemacht haben, wegen natürlich Israel, Palästina und Irak.
Genau. Ja, auch das streifen Sie in Ihrem Roman. Auch die Geschichte von Palästina kommt am Rande mit vor und man versteht einiges dadurch besser, was dort heute passiert oder auch zu den heutigen Problemen führt. Konnten Sie eigentlich auch persische und arabische Quellen auswerten, vielleicht in Übersetzung oder so? Wird dort die Zeit auch untersucht und vielleicht auch über Gertrude Bell geschrieben? Wissen Sie das?
Ich bin fast sicher, dass Bell in Irak total vergessen ist. Mhm. Weil es gab zu viele Dinge inzwischen. Zu viel Kriege, zu viel Massaker, zu viel Diktatoren, zu viel Bürgerkrieg, zu viel. Es ist wie im Mittelalter für uns fast, glaube ich. Ich bin fast sicher. Ich konnte nicht in Irak gehen. Ich war in der ganzen arabischen Welt, aber das einzige Land, wo ich nie war, ist Irak. So, es ist wirklich eine Arbeit als Schriftsteller. Ich habe viele Quellen gelesen, viele Bell hat sehr, sehr viele Fotos angenommen. Andere Schriftsteller gelesen, aber ich war nie in Irak.
So. Warum nicht?
Weil für verschiedene Gründe. Für das Buch normalerweise mag ich, damit meine Bücher verbreite, fahre ich immer zum Beispiel. Ich habe viel Zeit in Südamerika verbracht für mein Leben. Aber zuerst gab es Covid. Zweitens ist Bagdad total anders als vor einem Jahrhundert. Wegen Öl, wegen Saddam Hussein und so weiter und so weiter. Es war, ich habe es schon gesagt, es war eine sehr kleine Stadt. Es ist eine riesige Hauptstadt heute und natürlich die Sicherheit. Ein französischer oder deutscher Schriftsteller kann nicht so in Irak gehen und einen Termin mit einem Historiker oder einem Schriftsteller zu nehmen. Auch ein jüdischer Schriftsteller ist noch schlimmer. Und dann bin ich nicht nach Irak gegangen. Leider, muss ich sagen. Aber es war zu kompliziert. Und als Journalist musste ich in 2003 nach Irak gehen, aber ich habe zu viel Zeit in Türkei verloren und waren die Grenze schon zu in Kurdistan. Der Krieg hatte schon angefangen.
Ja.
So, ich bin nie nach Irak gegangen.
Ich habe tatsächlich auch diese Geschichte bei den irakischen Autorinnen und Autoren, die in Deutschland leben, nicht gefunden. Ich habe geschaut, also Najm Wali gibt es bei uns, Abbas Krida zum Beispiel, Karosh Taha und andere, die teils auf Arabisch schreiben und ins Deutsche übersetzt werden. Manche schreiben inzwischen auch auf Deutsch. Tatsächlich spielt die Geschichte des Irak immer eine Rolle, aber sie gehen nicht so weit zurück.
Nee. Mhm. Diese Geschichte wurde fast vergessen, wirklich vergessen. Ist auch extrem kompliziert, deshalb verstehe ich, warum niemand schreibt darüber. Aber diese Wibel ist alles fast vergessen. Aber ich finde es total faszinierend. Es ist fast wie eine Atmosphäre. Es ist, wie der Nahost heute ist, ist es absolut unmöglich, diese Region nur darüber zu denken, wie es war vor einem Jahrhundert. Die Modernität hat alles zerstört, fast alles zerstört. Nur die Wüste ist wie früher. Aber es gibt Öl.
Die Frage ist, ob es ein Glück oder ein Fluch für die Region war, auf so viel Öl zu sitzen.
Wahrscheinlich war es ein Misserfolg. Aber es war immer so, ich meine, die großen Mächte haben immer für solche Stoffe gekämpft. Und es ist keine große Überraschung. Es ist traurig, aber es ist die Geschichte der Welt. Es ist die Geschichte von Mesopotamien. Ja. Deshalb war das Buch auf Französisch Mesopotamia, das war der Titel, weil es ist nicht nur eine Geschichte über Bel, aber auch es ist eine Geschichte über das Schicksal einer Region. Und Mesopotamien war immer zwischen großen Mächten, großen Empire zerstört. Das ist das Schicksal dieses Landes. Mhm. Weil früher, was meint Mesopotamien? Es ist das Land zwischen zwei großen Flüssen, Tigris und Euphrates. So, diese Region war extrem reich für, wie heißt das, Cerealen?
Genau, ja. Getreide. Ja, Getreide. Weizen, Getreide.
Okay. Das war an der Zeit alle Große, die Griechen, die Römer, persische Empire.
Kornkammer, sagt man ja, auch, genau. Steht auch so in der Übersetzung, ja.
Genau. Und dann natürlich mit dem Öl.
Also vieles ist vergessen, aber mit Ihrem Buch können wir uns jetzt wieder an vieles erinnern oder auch neu lernen. Die Welt in Ihren Händen heißt Ihr neuer Roman, Untertitel Die Abenteuer der Gertrud Bell in Mesopotamien, aus dem Französischen übersetzt von Nicolas Denis. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Ich bin Katharina Borchert. Wir verabschieden uns aus dem Literaturhaus in Stuttgart mit einem dicken Dankeschön an Olivier Guess. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.